Heute mit Carmelo Loporto, Gründer von Nifty und Ever Ever Music.
Wir sehen uns als wirklich als Sotheby's statt als eBay, nur eben auf NFT-Basis. Und wir wollten genau diese Filterfunktion übernehmen, einfach das Beste, das Ikonischste, das Wichtigste der Popkultur zusammenzufassen und eben genau das bei uns gebündelt anzubieten.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Carmelo Loporto im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer von Ever Ever Music, einer Managementagentur mit Label und Verlag, und hat mit Nifty jetzt gerade ein Auktionshaus für handkuratierte und exklusive NFT-Kunst gegründet. Die ersten Auktionen sind jetzt von Crow und dem King of Rap, Kool Savas. Moin, ich grüße dich.
Hi.
Ja, schön, dass du dabei bist, und auch du kommst nicht drum herum. Lass uns noch mal kurz, bevor wir über Nifty und NFTs sprechen, kurz über deinen Background reden. Du stammst aus dem Saarland, hast selber Musik gemacht und wegen der eigenen Band, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Ameisenstraße ein Label gegründet, richtig?
Richtig, tatsächlich. Das war Ann Street Records. Habe ich damals zusammen mit meiner Frau 2005, glaube ich, war das, gegründet. Und das war im Prinzip auch mein Einstieg in die Musikindustrie. Also ich komme ja musikalisch, backgroundmäßig aus dem Punkrock, und was auch nach wie vor meine persönliche musikalische Leidenschaft ist. Und hatte damals eine Band und wir haben so ein bisschen überlegt, wie kommen wir irgendwie voran und was können wir irgendwie machen. Und ich habe gesehen, dass es ja einige Leute gibt, die dann irgendwie Labels machen, und dachte, hey, komm, lass mal selber machen. Hatte wirklich kein bisschen Ahnung, und damals gab es halt auch nicht wirklich viel Lektüre zu der ganzen Thematik und musste im Prinzip Step by Step alles mit allen Fehlern, die man so machen kann, lernen. Ich habe, glaube ich, von der damaligen ersten Pressung von meiner Band, ich glaube, wir haben 1000 Stück gemacht, und ich habe, glaube ich, noch 700 in der Garage stehen.
Also ja, Klassiker.
Genau.
Okay, ja, kenne ich auch. 2005 im Saarland, da war aber so szenemäßig gut was los, oder? Ich erinnere mich noch so.
Absolut. Also Saarland war tatsächlich zu der Zeit, also was gerade so Genres wie Punkrock oder auch Emo und Hardcore und so weiter betrifft, echt eine krasse Hochburg. Und es hat auch Spaß gemacht, weil du halt sehr viel, also du konntest zum einen natürlich sehr viel auf Konzerte gehen, weggehen, aber es waren ja nicht nur die Konzerte selbst und die Bands, sondern es gab Leute, die haben Fanzines gemacht, es gab Leute, die haben gebloggt. Ja. Und das ist ja so ein bisschen das, was eigentlich auch so ein bisschen Spaß macht in der Musikbranche, dass es eben nicht nur quasi ein Zweig gibt und alles sehr monothematisch ist, und die einen machen Artworks, die anderen machen Musik, die anderen managen, die anderen schreiben drüber, und das ist halt eine sehr, sehr schöne Sache, und die hat mich damals, ja, also von Beginn an, seit, ich glaube 1996 ein erstes Konzert sogar organisiert, ja. Und mit 16 Jahren, und da war ich halt angefixt, also das hat mich damals so gefesselt, so diese DIY-Kultur selber machen, und damit bin ich dann im Prinzip da so reingestoßen.
Okay, aber das Label war kein Vollzeitjob für dich, oder?
Zu Beginn nicht. Ich habe tatsächlich eine klassische Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht in einem großen saarländischen Stahlunternehmen. Habe aber echt extrem Gas gegeben mit dem Label, sodass ich nach 3 Jahren, habe ich meinen normalen Job gekündigt und habe mich eigentlich nur noch darauf konzentriert. War ein absoluter Sprung ins kalte Wasser. Also ich wusste nicht, wie es ausgehen würde. Ich hatte einen Businessplan, der war crazy. Ich habe den letztens nochmal gefunden. Das war schon sehr amüsant.
Ja, kenne ich auch. Ja.
Aber am Ende, ich bin immer noch hier am Dach über dem Kopf. Familie hat was zu essen. Also passt.
Was war für dich dann nochmal so der Auslöser, quasi das Label ad acta zu legen? Und du hast ja vor 10 Jahren, also ist ja, glaube ich, dein 10-jähriges Jubiläum in diesem Jahr, Ever Ever Music gegründet. Ist er dann auch, glaube ich, so im Kern eher so Management, also Label dann weg,
mehr zum Management hin? Genau, also damals fing das so an, dass so die Majors auf unsere Künstler irgendwie aufmerksam wurden. Ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich da eigentlich gerne mit viel mehr Power rangehen würde, und habe damals gesagt, okay, lass mal irgendwie hauptsächlich auf Management und Verlag und so konzentrieren und eben ja Künstler aufbauen und dann entsprechend auch mit einem großen, starken Partner irgendwie groß machen. Und hatte damals dann auch das Glück, eine großartige Künstlerin wie Nicole Cross auch kennenzulernen, die wir auch damals total untypisch über YouTube aufgebaut hatten. Und damals zu einer Zeit, wo viele in Deutschland sagten, also ich kann mich noch sehr gut an einen Satz von einem A&R von Universal erinnern, der sagte damals zu mir, ey, wir finden die Künstlerin echt spannend, aber die muss mit YouTube aufhören. So, weil sonst ist sie ja keine richtige Künstlerin, ja, weil richtige Künstler sind nicht auf YouTube. So, war uns dann aber egal, haben trotzdem weitergemacht und die hat mittlerweile über 1 Million Abonnenten auf YouTube und zwischenzeitlich hatte Ashton Kutcher was von ihr geteilt und es ging dann durch die Decke. Und es war aber so generell immer so der Spirit, den ich irgendwie immer irgendwie gut fand, einfach tatsächlich Dinge zu tun, weil man sie gut findet. Und auch Dinge irgendwie so zu denken, dass man ja sich überlegt, irgendwie, was macht jetzt wirklich Sinn, losgelöst von dem, was andere vorher in solchen Situationen gemacht hatten. Mhm. Und deswegen haben wir damals mit YouTube angefangen und Ever Ever ist eben ja über die Jahre hinweg zu einer ja, schönen Management-Glitsche geworden. Und wir haben jetzt seit 2 Jahren tatsächlich wieder Labelbetrieb aufgenommen, also ganz klassisch nochmal back to the roots. Und muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz, ein krasses Team irgendwie auch zu haben. Ich mache das ja Gott sei Dank nicht alleine. Und da bin ich extrem dankbar dafür, auch so tolle Menschen kennengelernt zu haben, die hier echt einen geilen Job machen. Und ja, ist halt immer noch die erste Leidenschaft Musik, ganz klar.
Ja. Merkst du denn trotzdem, also das klingt für mich, wenn du das gerade am Anfang so auf YouTube gesetzt und so weiter, dass sich trotz allem in der Philosophie oder an dem Ansatz, den ihr da verfolgt, im Laufe der letzten 10 Jahre etwas geändert hat?
Also ich glaube, wir versuchen ja immer eine Situation neu zu bewerten. Also sprich, wir sagen nicht, das hat man immer schon so gemacht und deswegen machen wir das jetzt auch so. Sondern wir gucken immer, was geht gerade, ne? Wie kann man jetzt irgendwie den Hörer erreichen? Wer könnte das hören und wie erreichen wir diese Menschen? Und wir hatten jetzt zum Beispiel vor 1 Jahr angefangen, zusammen mit dem Produzenten Benjamin Factor auch das Label Factory zu machen, das sich voll auf Goa-Rap spezialisiert hat. Und da haben wir echt auf TikTok so massiv Gas gegeben. Das hat so viel Spaß gemacht. Und da haben wir Songs veröffentlicht, die haben dann halt innerhalb von 4 Monaten irgendwie 10 Millionen Streams gemacht. Und das auch ohne klassische Marketingmaßnahmen. Also nicht jetzt irgendwie Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen und noch 4 Seiten in einem Printmagazin, sondern einfach direktes Marketing auf TikTok eben gemacht. Und deswegen, wir versuchen immer Sachen sehr individuell, immer von Case zu Case zu betrachten und zu sehen, was macht jetzt gerade Sinn.
Okay, ja. Und bist du selber dann auch noch so im Tagesgeschäft in diesen Sachen drin? Also, dass du dir wirklich dann auch sowas anguckst, Social Media, TikTok, was sind die Kanäle, die kommen? Bist du da dann auch so drin?
Absolut, also ich kann halt nicht anders. Meine Frau schimpft manchmal mit mir, ich bin so schlimm. Wir wohnen in der Nähe von einem Schwimmbad und da laufen im Sommer mal die Kids vorbei mit ihren Bluetooth-Boxen. Und meine Frau hat mich mal erwischt, weil ich mit dem Handy Shazamt habe. Also ich habe mich hinterm Fenster versteckt und habe Shazamt, was die so hören. So, also ich kann halt nicht anders.
Du hast eine wissenschaftliche Studie angefertigt, meinst du?
Richtig, richtig. Ja, gut. Genau das.
Oh, ja. Okay. Was sind denn so, also jetzt sparst du gerade von TikTok, jetzt muss ich dich natürlich auch wieder fragen, was sind denn jetzt gerade so die Kanäle, die richtig gut funktionieren oder auch Kanäle, wo du sagst, so, boah, da muss man sich jetzt schon mal mit beschäftigen?
Also TikTok ist immens wichtig, also wenn man wirklich sehr direkt Menschen erreicht, die Leute haben Spaß auf TikTok, die gucken sich Videos an, die hören auch sehr, sehr, sehr viel Musik, also es ist wirklich ein ganz krasser Treiber, wenn es um Musik geht. Und ich glaube, so für die Zukunft wird generell das Thema Metaverse irgendwie super wichtig. Also man sieht ja, Sony hat mit Epic Games Konzerte auf Fortnite veranstaltet. Ich habe zusammen mit meinem Sohn, von dem ich im Übrigen super, super viel gelernt habe, was diese Thematik betrifft, haben wir uns Konzerte auf Fortnite angeguckt. Das war halt der Shit. So, das war mitten im Lockdown. Und das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist. Man muss sich halt so ein bisschen angucken, was gibt's da für Plattformen, welche machen Sinn. Es gibt ja noch Roblox, wo man auch sehr viel selbst machen kann. Und ich glaube, dass die Zukunft sehr, sehr stark dahingehend sich entwickelt, dass vieles im virtuellen Raum, sprich Metaverse, stattfindet.
Okay, also genau, wir tauchen ja jetzt gerade in so Welten ein, wo du jetzt mir alles erklären musst. Und wir versuchen ja den Hörerinnen und Hörern dann auch alles ein bisschen zu erklären. Jetzt nochmal so kurz, Metaverse bedeutet im Grunde so eine digitale Welt, in der man sich dann einfach bewegt.
Absolut, das Metaverse, ich meine, so richtig, wie das in Zukunft aussehen wird, weiß man ja noch gar nicht, weil es gerade jetzt erst erfunden wird. Aber alle wissen, dass das gerade passiert, alle sehen, dass es gerade passiert. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr spannende Zeit, wo man das Ganze auch mitgestalten kann. Also das ist für mich so ein bisschen wie die Entdeckung von einem neuen Kontinent und macht dementsprechend auch Spaß. Es gibt im Übrigen ein sehr, sehr tolles Buch und sehr, sehr tollen Film zu der Thematik, Ready Player One. Hat mich total fasziniert und auch sehr stark inspiriert, was diese Thematik betrifft. Ich glaube, dass das so eine Welt ist, das kann sich durchaus genau in diese Richtung entwickeln.
Okay. Dann lass uns doch mal wirklich über Nifty sprechen und da direkt eintauchen. Wie gesagt, du musst mir viel erklären. aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Du hast ja jetzt auch gerade schon ein bisschen erläutert, deine Begeisterung auch für diese Digitalthemen, dass die wirklich auch gekommen ist, dadurch, dass du dich generell einfach viel mit den neuen Dingen beschäftigst. Jetzt, aber sag doch mal kurz, aus welchem Antrieb heraus hast du dir denn jetzt gesagt, ich mache ein Auktionshaus für NFTs? Also das ist ja schon mal ungewöhnlich, denke ich.
Ja, also absolut. Ich hatte letztes Jahr tatsächlich eine sehr intensive Phase mit Homeschooling und Homeoffice. Ich glaube, das ging vielen so. Ja. Mein Sohn durfte dann zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal Fortnite und GTA und so weiter online gehen. Und ich habe unfassbar viel von ihm gelernt, also wie er digitale Güter wahrnimmt. Hm. So, und weil für diese Generation, Gen Z, wie man auch immer dazu sagen will, ist es halt mega wichtig, auch Dinge zu besitzen, die einfach in der digitalen Welt irgendwie einen gewissen Wert haben. Und dann kam parallel ja auch der Hype um Kryptowährung generell, also um Blockchain. Das ist ja eine Technologie, die ja unfassbar viel ermöglicht, weil sie ja einfach Dinge komplett absichern und verifizieren kann. Jetzt, Währung ist jetzt ein Case davon und NFTs sind eben ein anderer. Also Non-Fungible Tokens ermöglichen es, der digitale Güter einmalig zu machen. Die werden dann über die Blockchain verifiziert und dann weiß man genau, okay, das ist genau dieses digitale Gut und das gehört XY. So, das heißt, es ist, der Besitz ist klar, auch die Kette des Besitzes ist vollkommen transparent. Man weiß auch, wer das vorher hatte und man weiß, dass es ist und jeder kann das in der Blockchain entsprechend einsehen. Und ich habe mich in der Kombination dieser beiden Erfahrungen und Dinge, die ich gesehen habe, einfach so ein bisschen gefragt, wie müsste sowas denn eigentlich in Europa aussehen? Also in Amerika ist da relativ schnell auch ein Hype entstanden, Anfang des Jahres, wo auch wirklich Kunstwerke für krass, krass viel Geld irgendwie über die Ladentheke gegangen sind. Teilweise in meinen Augen auch wirklich nur aufgrund der Tatsache, dass es sie halt einfach gab. So wie wenn jetzt irgendwie der allererste Künstler auf Leinwand gezeichnet hat und dann wollen alle unbedingt diese Leinwand haben. So hat sich's angefühlt. Aber ich habe da einfach so ein bisschen weiter, dann habe ich so gefragt, wie kann sowas einfach in Europa aussehen? Also was müsste eigentlich ein digitales Gut sein, was es wert ist, sozusagen in diese Blockchain geschrieben zu werden? Habe ich natürlich dann auch mit ein paar Kumpels ausgetauscht, also unter anderem mit dem Andreas Braun, der bei uns auch CTO ist, mit dem ich schon ganz, ganz lange zusammenarbeite, auch noch aus der Punkrock-Zeit. Und wir haben uns auch einfach sehr viel Gedanken drüber gemacht, was den Menschen auch interessiert. Und Popkultur ist zum Beispiel genau so ein Thema. Popkultur ist sehr zeitgeistig, es passiert jetzt, aber es hat eben auch einen ganz, ganz großen Wert im Leben der Menschen. Und ich finde, gerade bei Corona hat man auch gesehen, dass den Leuten das gar nicht bewusst ist. Also man hat ja die Diskussionen auch gesehen, so gerade Live-Branche und wie unwichtig eigentlich Künstler waren im politischen Diskurs, wo man eigentlich denkt, ey Leute, sag mal, liebe Politiker, checkt ihr eigentlich, wie viel kulturelle Werke hier jeden Tag geschaffen werden? Das ist ja eigentlich die Seele, sage ich mal, einer Zivilisation, die Kultur. So. Und das war uns so ein bisschen bewusst geworden, dass das die Leute nicht checken. Und wir wollten eine Plattform schaffen, bei dem wir ja einfach diese popkulturellen Ikonen doch einfach mal irgendwie zusammenfassen und zum einen wirklich konservieren und für immer in die Blockchain schreiben, sodass sie auch in 100 Jahren auch noch erhalten bleiben und eben nicht einfach von der Bildfläche verschwinden, sondern ganz klar nachvollziehbar ist, hey, eben genau in diesem Zeitraum, ne, war ein Künstler, der damals lebte, ein gewisser Crow und er trug Masken und er war immens wichtig für die Menschen. Genauso wie ein Cool Savage einfach ja so ein Genre so krass definiert hat und für viele Menschen einfach so ein Vorbild ist. Und das wollten wir einfach mal in die Ewigkeit der Blockchain gießen und irgendwo auch ein bisschen Price-Tag dran machen, um den Leuten mal zu zeigen, dass es eigentlich immens viel wert ist, weil früher wäre das ein Leonardo da Vinci gewesen, absoluter Popkulturkünstler, nur eben damals. Und das war so ein bisschen der Antrieb und die Grundidee dahinter.
Okay. Aber es ist schon auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, und du hast das jetzt eigentlich nochmal verstärkt, dass ihr schon den Anspruch habt, das selber zu kuratieren, die Auktion. Also da kann jetzt nicht jeder kommen und alles Mögliche versteigern, sondern es ist schon so, dass ihr sagt, ey, wir sind ein Kurator, wir wählen das sehr sorgfältig aus in diesem Kontext und das ist unsere Philosophie. Ist das richtig?
Absolut, das ist genau die Philosophie auf den Punkt, weil wir haben von Anfang an gesagt, wir sind kein Marketplace, also wir sind kein Handelsplatz, sondern wir sind ein Auktionshaus. Wir sehen uns als wirklich als Sotheby's statt als eBay, nur eben auf NFT-Basis. Und wir wollten genau diese Filterfunktion übernehmen, einfach das Beste, das Ikonischste, das Wichtigste der Popkultur zusammenzufassen und eben genau das bei uns gebündelt anzubieten. So, das war uns sehr wichtig, weil auch so die ersten Erfahrungen, die wir jetzt auf anderen Plattformen gemacht hatten, da verliert man den Überblick so, ne? Wenn man da jetzt irgendwie sucht, also gerade wenn ich jetzt irgendwie neu in das Thema NFT einsteige, dann sehe ich da irgendwie ganz, ganz viele Pixelfiguren und irgendwelche Katzen auf Scootern oder was auch immer. Und
stimmt.
Ja, das ist ganz
geht
krass.
Auch so.
Ja, und wir haben halt gesagt, ey, ne, jetzt mal ohne Quatsch, so ikonische Künstler, die muss man eigentlich auf ein Podest heben, um den Leuten mal so vor Augen zu halten, wie wichtig das ist. So. Und wir wollen eben genau dieses Podest sein, wir wollen genau diese Bühne bieten, um das mal einfach, ja, vereinfacht dargestellt, wirklich zu exponieren und den kulturellen Wert dahinter auch mal zu zeigen.
Und wenn ihr jetzt mit dem Management spricht, mit den Künstlern spricht, wenn ihr mit denen sprecht, rennt ihr dann offene Türen ein oder ist das wirklich so, dass die sagen, was willst du von mir?
Also was uns ehrlich gesagt überrascht hatte von Beginn an, wir hatten Gespräche geführt, da haben Künstler zu uns gesagt, ja, ich habe auch schon NFTs. So.
Okay.
Und, also die waren schon sogar länger im Game als wir tatsächlich so teilweise. Und ich finde, Rap oder Hip-Hop im Generellen hatte immer so ein bisschen eine Pionierfunktion oftmals in den letzten Jahrzehnten, die immer wieder neue Sachen probiert haben. Und wir haben zum Beispiel gemerkt, dass dort eigentlich eine ganz, ganz große Tech-Affinität ohnehin schon da ist. Also gerade auch Leute wie Crow oder Savage, die sind schon länger im Krypto-Thema drin. Und da haben wir tatsächlich offene Türen eingerannt.
Also die Auktionen gehen dann immer eine Woche lang, glaube ich. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, aktuell, was läuft oder wenn der Podcast ausgestrahlt ist, zum Teil gelaufen ist, ist von Crow gibt es die Masken jeweils zu den Alben und von Kool Savas halt diesen Liedtext oder den Text zu King of Rap.
Richtig, also wir wollen in der Regel eine komplette Kollektion machen mit den Künstlern, weil es einfach der künstlerischen Tätigkeit, also der künstlerischen Ikonität sozusagen irgendwie auch gerechter wird, wenn man nicht einfach nur ein plumpes Item da irgendwie postet oder platziert, weil das einfach auch ein bisschen was mit Storytelling zu tun hat. Wir wollen in der Regel so ein bisschen so ein Gesamtkunstwerk kuratieren, zusammenstellen und entsprechend dann anbieten. Und wo du jetzt gerade auch Savage sagst, auch da, das ist für uns die King of Rap Kollektion, wo eben ikonische Teile eben seines Lebens, seines Schaffenswerkes auch drin sind. Und wir hatten jetzt bei Crow, hatten wir seine vier ikonischen Masken. Und bei Savage sind wir jetzt halt auch einen Schritt gegangen. Das kam auch tatsächlich von ihm. Und es ist wirklich, ich habe da den allergrößten Respekt davor. Der hat einfach den Text von King of Rap, den Originaltext, im Beisein einer Notarin verbrannt, sodass es diesen Text wirklich nur noch als NFT gibt, nur noch digital. Er hat es gemacht, um eben das Physische, das Analoge zu zerstören, um das Digitale zu schaffen. Und ich finde, das unterstreicht im Prinzip auch nochmal, was für ein großartiger Künstler und visionärer Künstler er eigentlich auch ist. So, weil das, also da hat auf jeden Fall sehr viel Mut dazu gehört. Ich war selber vor Ort, das war ein krass bewegender Moment. Es war, also man hatte so echt so ein bisschen das Gefühl, da ist gerade so ein Glitch irgendwie in der Matrix, so was jetzt gerade passiert, das jetzt hier wirklich. Und danach war auch echt so, wir waren alle kurz erstmal ganz still. Da hat keiner was gesagt. So, da hast du echt so alles knistern hören. Das war schon eine der krassesten Sachen, die ich in meinem Leben erlebt habe, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Jetzt musst du es mir aber nochmal genau erklären. Deshalb sprechen wir ja miteinander, weil ich kann mir, bis dahin kann ich es mir sehr gut vorstellen. Du hast dann nachher die Asche. So. Und ich glaube, es ist so, dass wenn man diesen NFT kauft, kriegt man ja dann auch so ein bisschen Asche noch. Aber wenn ich da jetzt mitsteige, also was kriege ich dann? Also klar, ein NFT, aber wenn ich da jetzt gewonnen habe, so, was passiert dann? Also was kriege ich dann?
Also der Text, den haben wir natürlich vorher gescannt, also Gott sei Dank auch vorher dran gedacht. So. Und das wäre schon ziemlich krass.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja.
So, wir haben den Text natürlich gescannt und diesen Text haben wir dann in die Blockchain geschrieben. Also quasi diese gescannte Version ist sozusagen verifiziert als das Original von Kool
Savas. Also quasi ein PDF.
Genau.
JPEG, ja.
Ja, das, also wir haben es, also wir haben es natürlich schon schön animiert und es sieht halt auch entsprechend ansehnlich aus. Es ist nicht einfach nur ein plumper Scan, sondern auch das wollten wir nochmal als Kunstwerk schaffen. Das kann man bei uns auch auf der Seite schön sehen, wie es dann im Endeffekt dann auch aussieht. Aber derjenige, der das erwirbt, also das ist ja quasi von Kool Savage selbst in seiner eigenen Wallet gemintet, sodass auch für immer nachvollziehbar ist, das kam von ihm. Das heißt, wenn man selbst das Ding kauft, ist man nicht der erste Besitzer, sondern nur der zweite, weil der erste ja Kool Savage war. Und so ist es auch für immer nachvollziehbar. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt irgendwie im Mittelalter ein Bild von Leonardo da Vinci gekauft und das wurde dann über die Generation weiterverkauft. Und jetzt bist du 2021 und du guckst auf die Rückseite und da siehst du ganz genau, von wann bis wann es wem gehört hat. Und das ist auch eine Sache, die über die Blockchain eben möglich ist. Und die ganze Welt, also du kannst es der ganzen Welt demonstrieren, dass du der Besitzer des originalen King of Rap Textes bist, weil physisch gibt's ihn ja nicht mehr.
So. Okay. Ja, okay. Glaubst du denn nicht, dass es für, also ich verstehe natürlich total auch diesen Hype. Und glaubst du, dass es dann nicht auch die andere Meinung ist? Leonardo da Vinci ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Die sagen, naja, also was soll ich denn damit? Das ist ja digital. Ich würde es mir an die Wand hängen, weil das ist ja ein Kunstwerk, das jeder sehen muss.
Das ist sehr schön, dass du das sagst, dass es jeder sehen muss. Aber du kannst ja schlecht die ganze Welt zu dir nach Hause einladen.
Okay.
Und das Metaverse und so wie es sich jetzt gerade entwickelt und auch jetzt schon das Internet, ermöglicht es dir eben genau der ganzen Welt zu sagen, dass du es besitzt. Twitter geht jetzt zum Beispiel dazu über, man wird dort demnächst sich mit seiner Wallet einloggen können und dann kann man seine NFTs als Avatar einstellen. So, das ist ein ganz klitzekleiner Ausblick auf das, was möglich sein wird. Denn in Zukunft wird es eher so sein, dass du mit dem Text von King of Rap in einem NFT DeLorean durch das Metaverse cruist und dann mit deinen Buddies in einem virtuellen Raum zusammen chillst und Leute sagst, ey Leute, guck mal, ich habe hier den Text von Kool Savage. So, den hat jemand vor 20 Jahren als NFT gekauft und ich habe den gerade eben erworben. So, also das, also so kann man sich das später vorstellen und es ist halt wesentlich einfacher, das dann in dieser Welten, der digitale Güter eben entsprechend diese Rolle spielen, das auch der ganzen Welt zu zeigen, weil, wie ich schon eingangs sagte, du kannst ja schlecht die ganze Welt zu dir nach Hause einladen, willst du ja auch gar nicht, so. Und heute kennt man das ja, dass viele Leute ihre Kunstwerke, die sie besitzen, ja gar nicht zu Hause haben, sondern unter Umständen sogar in einer Galerie ausstellen oder einem Museum ausstellen, das dort als Leihgabe reingeben. Da steht dann aber unten drunter mit irgendwie freundlicher Leihgabe von Michael Schmidt. Und das ist das, was das NFT dann im Ende auch ausmacht. Du kannst es der ganzen Welt zeigen und die ganze Welt kann nachvollziehen, dass du es wirklich besitzt.
Okay, verstanden. Das war so die Ebene des Metaverse hat mir quasi noch gefehlt, um es dann zu verstehen. Okay, ja, das ist tatsächlich mehr als abgefahren.
Ist es.
vielleicht nochmal so von der anderen Seite. Wenn ich jetzt Künstler bin oder wenn ich Label bin und ich sage jetzt so, ich möchte das auch machen, ich habe auch hier etwas, was ich als NFT gestalten will. Welche Schritte muss ich dann gehen? Also du hast eben gesagt, man muss es minten und so weiter. Das ist ja jetzt für jemanden wie mich. Erklär mal genau, also was zu tun ist dann.
Also ich mache es jetzt einfach mal ganz ohne Plattform, also einfach nur, damit man so ein bisschen diesen Prozess des Mintens, des Gießens, des Münzens irgendwie quasi auch nachvollziehen kann. Es ist so, dass wir bei Nifty ja mit Ethereum arbeiten und das heißt, es wird, also der Besitzzustand wird eben in diese Blockchain geschrieben und zusätzlich gibt es in dieser Blockchain quasi einen Link auf eine weitere Blockchain, die sich Arweave nennt, wo eben die Assets gespeichert sind. Das heißt, man muss die Sachen dort einfach reinschreiben. Also stell dir vor, da ist eine Kette, da wird alle 12 Sekunden ein Block angehangen und da musst du halt gucken, dass du halt auf diesen Zug aufspringst, um genau deine Daten dort reinzuschreiben. Und dann gibt's eben diesen Token. Das ist eine ganz, ganz lange Aneinanderkettung von Werten und die kannst du in deiner Wallet speichern. Eine Wallet kannst du dir ganz simpel wie einen Geldbeutel vorstellen. Und du kannst quasi mit deiner Wallet-Adresse, kannst du nutzen, um eben jemand anderem diesen Token dann auch zu schicken.
Okay.
So. Und wenn du jetzt sagst, du machst eine Auktion, dann arbeitest du eben mit einem Auktionshaus zusammen. Bei uns ist es so, dass wir diesen kompletten Prozess übernehmen für die Künstler, Managements, Labels, wer auch immer mit uns da arbeiten möchte, um das eben ja sehr einfach zu gestalten. Und aber wenn man das jetzt irgendwie selbst macht, dann kann man ja das theoretisch genauso machen. Und du bist ja nicht verpflichtet, dass über ein Auktionshaus zu machen. Theoretisch kannst du dir ja auch ein NFT machen und du schenkst es deinem besten Freund als Dankeschön für die Freundschaft.
Das ist ganz spannend, weil ich habe nämlich recherchiert, wir nutzen ja auch Shopify, habe ich auch schon mehrfach im Radfield-Podcast gesagt. Und Shopify erlaubt das sozusagen mittlerweile auch, NFTs zu verkaufen. Das fand ich dann nochmal ganz spannend, weil ich mich ja dann auch immer frage, na klar, Crow, cool, Savage so. Wir sind jetzt in so einer anderen Liga unterwegs, also ein bisschen drunter. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch für viele, die jetzt zuhören, durchaus dann nämlich die Frage so, wie mache ich das denn überhaupt? Wie kann ich das angehen? Aber dann habe ich es jetzt schon so ein bisschen, ansatzweise verstanden. Also im Grunde man braucht ein Wallet für die Kryptowährung, dieses Portemonnaie. Man muss ja aber auch Kryptowährung dann auch haben, ne? Man muss sie kaufen.
Also man muss nicht zwangsläufig Kryptowährung haben. Okay. Also man braucht natürlich, um die Kosten für das Mint zu bezahlen, braucht man tatsächlich Kryptowährung, wenn man das selber machen will. Aber um NFTs zu besitzen, also bei uns kann man zum Beispiel auch ganz klassisch mit Euro und per Banküberweisung bezahlen.
Okay, ja.
Also sehr oldschool, das geht auch bei uns.
Also wenn ich jetzt mir eine Maske von Crow ersteigert habe, also wo lagert die dann?
Die ist dann in deiner Wallet. Also sprich, okay. in deiner Wallet ist der Token, der sagt, wo das Asset gespeichert ist. So.
Alles klar, okay.
Weil das ist ja eine Blockchain. Und du kannst, gerade wenn du diese Maske ersteigerst, vielleicht auch ein gutes Beispiel, dann gibt es auch noch sogenannten Unlockable Content. Das heißt, du hältst auch noch ein 3D-Modell, das auch nur du wirklich sehen und nutzen kannst. Bekommst du auch dazu.
Ja. Aber Crow hat ja auch schon früher da Erfahrung mit gesammelt, wenn ich das richtig gesehen habe, und da zum Beispiel auch dann so als Anhängsel sozusagen eine lebenslange Gästeliste, glaube ich, mitverkauft, ne?
Absolut, genau das hat er gemacht, und du kannst ja im Prinzip ja alles auch damit verbinden. Das ist, spricht ja überhaupt nichts dagegen, sogenannte Real-World-Assets, also Dinge aus der echten Welt, irgendwie damit zu verbinden. Also es gibt ja auch ganz viele Beispiele. Es gibt Länder, die tokenisieren ihre Personalausweise. Es gibt schon Trends, die irgendwo übergehen, dass man Besitztümer an einem Auto, an einer Immobilie oder was auch immer eben über NFTs realisieren kann. Also wir haben auch Freunde in Luxemburg, die eine sehr schöne Plattform zum Handeln mit Musikrechten gemacht haben. Auch die denken in eine Richtung mit NFTs, quasi Musikrechte auch abzubilden. Also im Prinzip kannst du alles machen. Jetzt hier in dem Falle bei Crow kannst du sagen, okay, du machst irgendwie ein Golden Ticket. Wenn du das ersteigerst, dann kannst du entsprechend für immer quasi auf ein Konzert gehen von Crow. Wir arbeiten ja auch mit Napalm Record zusammen, mit denen wir ja auch eine Kollektion machen. Also das hängt einfach davon ab, was du mit deinen Fans machen willst. Also jeder Künstler ist anders, auch jede Szene oder Fanbase ist anders. Also es gibt bestimmt, ich sag mal, im Bereich elektronischer Musik noch mal ganz andere Use Cases als im Bereich von Punkrock. Ich finde, Punkrock ist auch noch mal ein sehr schönes Ding. Wir kennen das ja von früher, 7 Inches sammeln, Hand durchnummeriert. Das ist ein klassischer NFT-Case. Also Fat Mike hat das auch so erklärt von NoFX. Und das fand ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil letztendlich ist es genau das. Also du kannst ja auch bei NFTs, das müssen ja nicht zwangsläufig komplette Unikate sein. Du kannst ja auch sagen, es ist eine Limited Edition bestehend aus 100 Stück. So, ja. Dann machst du eben eine Compilation, die du machst. Eine 7-Inch, eine Split-EP, whatever. Und die gibt's eben nur 1000 Mal. Und dann kannst du die durchnummerieren. Die sind ja dann alle durchnummeriert und verkaufst die für einen bestimmten Wert. Also das ist ja alles möglich.
Haben FatRack das schon gemacht? Ich habe das nicht so mitverfolgt.
Ja, also Fat Mike, die haben jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, ob die schon gelauncht sind, nicht mehr, wie es gelaufen ist, muss ich offen gestanden sagen. Ich habe nur das Announcement gesehen.
Ah, okay.
Fat Mike hat es in seiner sehr sympathischen Art uns sehr, sehr treffend erklärt. Und deswegen fand ich es so geil.
Das muss ich mir auch nochmal angucken. Okay. Aber das heißt, die machen dann diese 7-Inch, diese limitierte 7-Inch, und mit der 7-Inch kaufst du das NFT sozusagen.
So kann man es machen. Also es kann aber auch die Musik, die du früher auf 7-Inch gepresst hättest, eben auch der NFT sein. Du sagst, du hast hier eine limited Split-EP und die gibt es einfach nur 1000 Mal, und dann gibt es die halt nur 1000 Mal. Und das ist sogar klassisch Musik. So. Und ein bestimmtes Artwork noch dazu. Also es ist alles kombinierbar. Und dann Real World Asset, eben kann es tatsächlich noch Vinyl on top geben. Es kann ein Live-Ticket geben dazu. Es kann auch ein Zugang zu bestimmten Bereichen auf Konzerten sein, wie lebenslanger Backstage oder whatever, Fan-Treffen, wo nur die Leute kommen können, die eben diesen NFT besitzen. Es ist im Prinzip alles denkbar. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man für sich so mitnehmen sollte, wenn man über NFTs nachdenkt. Man sollte nicht so starr in technischen Machbarkeiten denken, sondern sich wirklich überlegen, was ist eigentlich für meine Fans, für meine Zielgruppe irgendwie geil? Oder was möchte ich irgendwie der Welt auch für immer hinterlassen? Auch das kann ja so ein Ding sein. Also ja, also
okay, verstehe, ja.
Der Fantasie freien Lauf lassen.
Das heißt, man muss sich halt so ein bisschen von diesen Dingen lösen, ich meine, die ihr ja letztendlich auch macht, sehr teure Kunst, pop-ikonische Sachen, sondern man kann auch wirklich hergehen als Band eben genau und sagen, ja gut, wir machen einfach eine 7-Inch, 500 Stück, 500 NFTs und ab die Post, so einfach ein neues, ja, oder erweitertes Tonträgerformat sozusagen, für einen niedrigen, festen Preis ohne Auktion geht alles.
Das kann ja, absolut okay. auch ein Weg sein. Also ich meine, wir haben uns bewusst einfach für dieses Ikonische, für dieses ganz krass Einmalige entschieden, so, aber genauso kann es auch richtig sein, eben das anders zu denken und in Richtung zu gehen, die genau ja sowas abbildet, wie du es jetzt auch geschildert hast. Es sind halt keine Grenzen gesetzt und man sollte wirklich sich da die Scheuklappen einfach mal runterreißen und sich vorstellen, dass es eine schöne neue Welt gibt unter Umständen, die man jetzt gerade neu entdecken kann.
Wie ist denn, ihr seid jetzt gerade gelauncht, du hast auch im Vorfeld gesagt, ja, du hast jetzt auch relativ viele Presseanfragen und so weiter. Wie ist denn so das Feedback auf das, was ihr macht? Ich kann mir halt vorstellen, dass extrem viele Leute, und da schließe ich mich natürlich mit ein, also deshalb frage ich auch so viel, gar nicht so richtig verstehen, was das am Ende alles bedeutet oder bedeuten kann. Also ihr seid sicherlich dann auch sehr früh hier in Deutschland, in Europa. Also wie viele Leute interessieren sich wirklich dann am Ende dafür gerade?
Tatsächlich unfassbar viel. Also wir hatten am Tag der allerersten Auktion über 500.000 Aufrufe innerhalb von ein paar Stunden auf der Seite. Wow. Das war krass. Das hat auch uns, ehrlich gesagt, mega überrascht, sage ich ganz offen. Es war ein ziemlich krasses Gefühl, als da so die ersten Gebote da rein ploppten und als wir dann irgendwie innerhalb von ein paar Stunden schon die 10.000er-Marke geknackt haben. Das hat uns gezeigt, hey, wir sind doch, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wir bekommen sehr viel positives Feedback. So, ich glaube, viele Leute sind auch überrascht, dass es sowas jetzt auch hier in Europa so schnell gibt. Und das war ja uns auch sehr wichtig. Also wir wollten ganz vorne mitschwimmen und der Welt zeigen, hey, was ist machbar? Und dann soll jeder eben auch für sich selber rausfinden, wie er das Thema interpretieren möchte. Wir haben es eben auf diese Art und Weise gemacht.
Das, was ihr macht, ist, glaube ich, so in Europa relativ einmalig. Ist das richtig?
Ja, also wir sagen, wir sind Europas erstes Auktionshaus für exklusive, handkuratierte Kunst. Es gibt mit Sicherheit auch andere Plattformen, die auf ganz andere Modelle setzen, aber uns war es eben wichtig, dieses Ikonische darzustellen, den Leuten auch mal so einen Filter zu geben. Also weil ich habe mir andere Plattformen ganz am Anfang angeguckt, wo soll ich denn wissen, ob das was wert ist? Wo soll ich wissen, also da waren einfach Pixelgrafiken, die können jetzt schön sein oder halt auch nicht. Und wir wollten den Leuten das so ein bisschen mal abnehmen und vor allem auch mal zeigen, wie wichtig Popkultur einfach ist und was es in unseren Herzen bedeutet und irgendwo auch monetär am Ende auch bedeuten kann.
Ja, es ist aber auch so, gerade, ich meine, Kunst, Leonardo da Vinci, auch wieder gute Beispiel, die Bilder, ist ja für viele oder einige Leute nicht nur Kunst an sich, sondern auch eine Werteanlage, die durchaus, ne, wir hatten es gesagt, auf hinten drauf steht dann vielleicht irgendwann, wer es alles besessen hat, vielleicht als Werteanlage auch mal den Besitzer, Besitzerin wechselt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man aber in dieses NFT als Ersteller, als Urheber sozusagen, aber auch festlegen, dass man für jeden Verkauf sozusagen Tantiemen bekommt, ne?
Also das geht tatsächlich technisch bei Ethereum nur dann, wenn du es quasi auf der gleichen Plattform wieder verkaufst. Also bei OpenSea ist zum Beispiel eine Plattform, wenn du es dort weiterverkaufst, dann gibt es eben ein Erlösmodell. Wir haben gesagt, wir wollen es eigentlich so frei halten, dass du es auch überall weiterverkaufen kannst. Okay. Auch einfach so direkt deinem Kumpel weiterverkaufen kannst. Einfach aus dem Grund, weil wir glauben, dass es sonst nicht diesen ikonischen Wert haben kann. Weil wenn es unsere Plattform im nächsten Jahr nicht mehr gibt oder in 10 Jahren nicht mehr gibt, dann ist das NFT trotzdem noch da. Bei uns wird nichts zentral auf einem Server gespeichert und du bist nicht gezwungen, es bei uns weiterzuverkaufen, sondern du kannst theoretisch auch das Ganze mit Bargeld tauschen und schickst dir dann mit dem Handy in deine Wallet rein. Also auch das geht. Aber es gibt eben solche Erlösmodelle und das kann unter Umständen Sinn machen. Uns war es aber entsprechend wichtig, etwas zu haben, das dem Käufer ermöglicht, frei damit umzugehen. Also ich sage immer das Beispiel, stell dir mal vor, du kaufst dir ein Auto und der Händler sagt zu dir, wenn du es weiterverkaufen willst, musst du es wieder bei mir verkaufen. Und wenn ich in 5 Jahren pleite bin, dann kannst du es gar nicht mehr weiterverkaufen. So, und dann ist das Auto einfach weg sogar. Und das wollten wir bewusst vermeiden. Wir haben gesagt, wir möchten eine Plattform haben, bei dem du das NFT, das du ersteigerst, auch entsprechend weiterverkaufen kannst, wo auch immer du das möchtest und wie auch immer du das möchtest.
Ja, das ist immer ein ganz guter Hinweis, ne? Wenn man dann so an eine Plattform gebunden ist, in der Tat. Und wenn es dann komplett weg ist, ist es natürlich mehr als unglücklich.
Ja, das ist ein extrem großes Problem, weil es ist zum Teil auch schon passiert, dass da Companies irgendwie ihre Server runtergefahren haben und da waren die Assets, also der Token stand zwar noch in der Blockchain, aber die Assets, die dem zugrunde liegen, also das Bild, die Musikdatei, waren halt weg. So, das war dann wertlos. Und wenn du jetzt unter Umständen vorher eine ganze Menge Geld dafür bezahlt hast, dann willst du eigentlich schon eine Sicherheit haben, dass es auch noch da ist, auch noch in ein paar Jahren. Und uns geht es ja wirklich auch um diesen Aspekt der Konservierung. So, wenn du in 20 Jahren irgendwie im Metaverse rumrennst, dann willst du das auch noch mal zeigen können dort. Und dort wird es auch bestimmt, weil du eben auch Wertanlage gesagt hast, eben auch Kunstsammler geben, die sagen, hey, ich möchte alle Punkrock oder alle Rap-NFTs irgendwie der letzten 20 Jahre besitzen und machen eine weltweite Jagd da drauf und die Preise steigen. Also das ist alles durchaus denkbar. Also,
dann würde mich allerdings schon nochmal interessieren, gibt es denn in anderen, auf anderen Kontinenten, gibt es in den USA denn vergleichbare Auktionshäuser, wie das, was ihr jetzt macht?
Also es gibt zum einen die ganz klassischen Auktionshäuser wie Christie's, die selber auch schon NFT-Auktionen gemacht haben und die, glaube ich, dem, was wir tun, auch am nächsten kommen, weil es in Amerika eigentlich ja Plattformen gibt, die vor allem für alle offen sind. So, und wir haben ja einfach dieses restriktive Modell, so wir sehen uns eben auch als Filter und sind da, glaube ich, vielleicht eher näher dran an Christie's als an OpenSea beispielsweise. So, und das ist, glaube ich, so das Ding. Wir wollten von Anfang an das auch in Europa so gestalten, dass es eben auch aus einer popkulturellen Sicht beleuchtet wird. Wir kommen alle aus Musikbusiness und wir wollten das nicht Silicon Valley überlassen. So. Das ist schon bei anderen Plattformen passiert, als es um Streaming ging, als es um MP3s und so weiter ging. Wir haben gesagt, wir wollen das wirklich aus der popkulturellen, liebenden Sicht sehen und da nicht jetzt irgendwie kommen und sagen, ja, wir disrupten das Musikbusiness, whatever, so sehen wir uns gar nicht. So.
Aber am Ende ist es schon auch ein Business für dich, für euch.
Das ist es immer. Also es ist immer irgendwo ein Business, egal was man tut. Musikbusiness heißt deswegen Musikbusiness, weil es Musik und Business ist. Das kann man ignorieren, aber es ist nun mal ein Fakt. Und Menschen müssen von irgendwas leben. Menschen sind immer Teil eines Wirtschaftskreislaufes. Und es geht vielmehr darum, wie kriegt man sowas fair gestaltet und wie wird man auch ein fairer Teil von dem Wirtschaftskreislauf, weil wir wissen ja alle, ich meine, es gibt viele Modelle, die auch klassisch auf Ausbeutung basieren. Also wenn man jetzt einfach nur nimmt, was wir an Klamotten tragen, woher die kommen und, also könnte man einen riesen Fass aufmachen. Es muss immer Geld verdient werden. Die Frage ist, wie fair kann man sowas gestalten? Und wir wollten sowas wirklich aus popkultureller Sicht beleuchten und hier niemandem irgendwas wegnehmen, im Gegenteil. Wir wollten von Anfang an zeigen, welchen Wert es eigentlich hat.
Okay. Ja, Wahnsinn. Also total tief drin und für mich auch mal richtig cool, das zu verstehen. Und ich glaube, wir müssen uns da wirklich auch nochmal mit beschäftigen, wie man das so in gewisser Weise in Anführungsstrichen für einen Massenmarkt dann ja auch gestalten kann. Ja, wir sprachen von dieser 7-Inch. Was glaubst du denn? Also ich meine, klar, du glaubst dran oder ihr glaubt dran. So, wie geht's denn jetzt in den nächsten 2-3 Jahre bei euch weiter oder auch in Sachen Metaverse, NFT? So, was ist so deine Prognose?
Also meine Prognose ist die, dass es jetzt erst tatsächlich losgeht in Europa. Das merken wir einfach an der Nachfrage, die da ist, weil es ist ja nicht so, dass es genügend hochqualitative NFTs für den Markt einfach schon gibt. Es gibt sehr, sehr viele NFTs, es gibt unfassbar viele NFTs, aber eben nicht viele coole, wertige NFTs, die man auch wirklich haben möchte. Und deswegen glaube ich, dass wir hier wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang stehen, so das fängt jetzt erst in Europa gerade erst an und wie wir auch an Beispielen wie Twitter sehen, wie wir an Beispielen sehen, wo andere Games jetzt auch schon die Möglichkeit haben, die Items, die man dort erwirbt oder die man dort gewinnt, wirklich, dass das auch schon NFTs sind, glaube ich, wird die Entwicklung sehr rasant gehen. Ich glaube, dass das Internet sich zwischen 2005 und 2015 auch so mega rasant entwickelt hat und wir stehen jetzt genau dort. Wir stehen an dem Punkt, wo es zum ersten Mal mobile Anwendungen gab und irgendwann hat man dann TikTok. So, am Anfang hat man das genutzt, um eine Nachricht abzusetzen oder vielleicht mal kurz zu twittern und jetzt schickt man Videos durch die Gegend in einer Bandbreite, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Und ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden unfassbar spannend und man muss sich selbst, glaube ich, so ein bisschen überlegen, welche Rolle man da auch spielen möchte. So jetzt zu sagen, nee, wird sich nicht durchsetzen, glaube ich nicht und so, hilft nichts. Sind dieselben Leute, die 96 gesagt haben, Internet, nee, braucht kein Mensch, gibt ja BTX und was weiß ich. Das sind die Leute, die heute auf der Couch sitzen und bei Amazon bestellen.
Okay. Okay. Ja, war sie, nochmal gut einen rausgehauen. Jetzt hast du schon erzählt, was bei euch noch kommt, beziehungsweise noch nicht so viel erzählt. Napalm, sagtest du noch, ihr wollt eine Kollektion machen. Genau. So richtig, ja, Metal dann wahrscheinlich, Metal-Kollektion.
Genau.
Was kommt denn danach noch? Gibt es noch irgendwelche weiteren Sachen, die du so verraten darfst?
Ja, also, jein. Also, es ist so, dass wir mit sehr vielen Künstlern aktuell sprechen. Wir bekommen auch unheimlich viele Anfragen, von denen wir niemals gedacht hätten, dass wir jemals mit diesen Menschen überhaupt sprechen. Ja. Das ist halt faszinierend, aber wir wollen wirklich nicht nur mono-genre-mäßig irgendwie da Dinge raushauen, sondern wir wollen wirklich die gesamte Palette der Popkultur abbilden. Deswegen haben wir mit Napalm Records das ikonische Metal-Label an Bord. Wir gehen in den Bereich Comedy rein, wir gehen in den Bereich Alternative rein. Ich will auch unbedingt irgendwann mal eine Punkrock-Kollektion haben. Liebe Punkrock-Bands, liebe ikonische Punkrock-Bands, ihr wisst, wer ihr seid. Kommt gerne auf mich zu. Mit den einen oder anderen haben wir schon mal gesprochen.
Ja.
So.
Ja.
Das finde ich sehr wichtig, weil einfach dieser Aspekt der Konservierung und auch wirklich mal darzustellen, wie wichtig Punkrock einfach auch für die, also für meine persönliche Entwicklung war es halt mega wichtig. Und das ist der Spirit, den ich heute auch einfach gerne in so ein neues Projekt auch reinbringe. So. Und wie gesagt, wir wollen definitiv da in die Breite gehen. Wir wollen auch ins Gaming reingehen. Wir wollen auch Computerkunst quasi darstellen. Ich bin in den 90ern bin ich mit einem Amiga 500 aufgewachsen,
ja,
hab mich mega geplayt. So,
ja.
Geil! So,
ja.
Monkey Island und so weiter.
Ja, ganzen, total.
So, also ich meine, das hat mich unheimlich geprägt und deswegen finde ich es auch so schön, mit Nifty so zwei Leidenschaften einfach verbinden zu können, nämlich Computer und Technologien und eben Musik und Popkultur. Also das ist ja alles so ein Ding. Und der Amiga, der hat damals für mich auf eine bis dahin einmalige Art und Weise Popkultur und Technologie verbunden. Und das ist eine Sache, die mich bis heute echt immer noch total fasziniert.
Ja, ey, mega cool. Also ich bin wirklich gespannt, wo da die Reise hingeht. An dieser Stelle, es hören ja durchaus auch ein paar Leute zu, meldet euch dann bei Camelo und vielleicht machen wir dann einfach mal so in einem Jahr oder so einfach nochmal ein Update. Das würde mich tatsächlich brennend interessieren, inwieweit da die Reise bei euch geht, also in diesem Bereich der eher hochpreisigen NFTs. Gleichzeitig muss ich mir tatsächlich mal anschauen, ja, wie das in so einem niedrigschwelligen Bereich funktioniert. Das würde mich tatsächlich auch mal sehr interessieren.
Ja, ja, also auch wir selbst werden jetzt nicht nur für die Zukunft auch nicht nur ultra hochpreisige Dinge anbieten, sondern wir wollen jetzt erstmal das Eis brechen.
Ja, klar.
Ja. Zeigen, was machbar ist, wollen aber dann auch dazu übergehen, dass es eben Limited Editions gibt, sodass man sich halt auch schon einen kleinen Teil zumindest mal davon kaufen kann, der erschwinglich ist, weil wir haben jetzt einfach diese Möglichkeit, die wir jetzt haben, dafür genutzt, um das Eis zu brechen, um das mal publik zu machen. Und das geht meistens mit einem großen, dicken Knüppel am einfachsten so. Und dann ist die Tür aber mal so ein Spalt offen und dann kann man eben auch gucken, was kann man für Collectibles anbieten, die sich halt auch vielleicht, Teenie, Durchschnittsbürger, whatever leisten kann.
Ja,
Fan. So.
Ja, genau. Glaubst du denn, die Leute, die da jetzt kaufen oder auch zukünftig, sind das dann wirklich vor allen Dingen die Fans oder zum Teil auch wirklich dann so, Kunstsammler, Leute, die eine Geldanlage suchen?
Ich glaube sowohl als auch. Also wir haben so festgestellt in der Art und Weise, wie die Leute auch mit uns so kommunizieren und Leute, mit denen wir gesprochen haben. Ich glaube, aktuell sind es vorrangig Menschen, die einfach den popkulturellen Wert dahinter verstehen. Also selbst wenn ich jetzt nicht total der Deutschrap-Fan bin, weiß ich, wer Kool Savas ist. Das weiß man halt einfach. Und dass dieser Text ikonisch ist. Und ich glaube, die Menschen, die jetzt aktuell mitmachen und mitbieten und da steigern, sind sowohl Fans, aber eben auch Menschen, denen der popkulturelle Wert bewusst ist und sagen, hey, das will ich jetzt eigentlich haben. So.
Ja, du musst aber auch die Mittel dann haben, ne? Also,
klar.
Das ist also natürlich nicht zu vergessen.
Richtig, also wir selber legen die Preise ja nicht fest, das ist am Ende ja ein Auktionsverfahren und am Ende, ja, passiert eben genau das, dass Leute sagen, ey, komm, mir ist das wirklich so viel wert und geben das entsprechend aus. Und daran sieht man aber auch schon, dass es wirklich eine sehr gute Geldanlage sein kann für die Zukunft mit allem, was noch möglich sein wird. Und also das ist durchaus eine Option, aber es gibt eben auch die Fans und wir wollen ja auch weiter uns dafür öffnen. Wir wollen nicht nur, ich sag mal, den allerreichsten 1% anbieten, bei uns Dinge zu akquirieren, sondern wir wollen das auch weiter öffnen. Nur eben jetzt in der ersten Phase zum Eisbrechen, glaube ich, war das der richtige Weg.
Wie viele Auktionen wollt ihr dann zukünftig machen? Soll dann immer nur, keine Ahnung, eine pro Woche oder immer mal wieder? Oder sollen dann noch welche parallel laufen?
Also eine Philosophie bei uns oder eine der Hauptphilosophien ist, wir machen keine Kompromisse. Das heißt, wir wollen wirklich nur das Beste vom Besten, das Hochwertigste überhaupt haben. Das heißt, im Zweifel verkaufen wir erstmal nichts. So, wenn die sich jetzt gerade irgendwie nichts anbietet, dann verkaufen wir auch nichts. So, aber wir wollen allen Kollektionen, die wir anbieten, entsprechend den Raum zur Verfügung stellen, um ja diese Sichtbarkeit einfach zu bekommen, die sie verdient hat. Also wir wollen nicht 4 Auktionen, 5 Auktionen parallel irgendwie gleichzeitig laufen haben, damit irgendwie die Umsätze ballern, sondern wir wollen Popkultur einen Raum geben. Und dafür ist es einfach notwendig, da selektiv vorzugehen und, wie gesagt, im Zweifel erstmal nichts machen.
Okay, wäre das denn denkbar, dass wenn sich jetzt jemand den King of Rap Text ersteigert, in 2 Jahren nochmal bei dir um die Ecke kommt, sagst, ich brauche noch mal ein bisschen Geld oder wie auch immer, könnt ihr das wieder versteigern? Das ist aber dann, wie du ja auch geschildert hast, eigentlich kein Problem, oder?
Ist durchaus möglich. Also wenn wir der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, das jetzt über uns nochmal zu versteigern, dann kann man sich gerne drüber unterhalten.
Okay, ja.
Aber ansonsten hat man die Möglichkeit, diesen Text auch sonst wo zu verkaufen. Also theoretisch muss das gar nicht über eine Plattform laufen. Das ist halt auch ganz wichtig. Also theoretisch können wir beide uns auf dem NoFX-Konzert treffen und dann sagst du, hey, pass auf, du hast doch hier den King of Rap-Text, hier hast du ein Geldköfferchen und gib mir den mal und dann schicke ich dir den Token. Also auch das ist möglich. Und das ist ja auch sehr wichtig, wenn man etwas Nachhaltiges, was Werthaltiges haben möchte.
Okay. Ja, krass. Also ich glaube, ich habe es halbwegs verstanden. Wie gesagt, ich werde mir das weiter anschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich bin echt gespannt, wie die Auktionen dann weiter abgehen. Das ist echt total spannend, mal zu sehen, auch was es jetzt schon quasi in diesem Format sozusagen für einen Wert entfalten kann. Ja, weiterhin alles Gute, würde ich sagen.
Ja, danke dir für die Zeit, für die Einladung und die Möglichkeit, mit dir einfach drüber zu sprechen.
Mach's gut. Ciao.
Du auch. Ciao.
Ja, ich hoffe, Camelo konnte euch ein wenig bei dem Thema NFT und Metaverse voranbringen. Mir hat's auf jeden Fall geholfen, das alles einmal zu verstehen und ich bin auch wirklich gespannt, was da alles überhaupt noch so möglich ist. Die Plattform aus Luxemburg, von der Camelo kurz erzählt hat oder die er kurz erwähnt hatte, das habe ich später nachgefragt, die heißt A-Note, also A-Note sozusagen geschrieben. Das ist das Thema, wo es darum geht, in Musik oder Musikroyalties zu investieren, auch durchaus spannend. Und ja, zum Schluss nochmal ein herzliches Dankeschön fürs Dranbleiben, fürs Durchhören und weiterhin der Hinweis, bei allem, wenn es um Ticketing geht, auch an unseren Podcast-Partner Ticketmaster zu denken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, macht's gut und ciao.